Mai 2025. Missbrauchsermittlungen gegen einen 22-jährigen Laventhaler schockieren die ganze Region. Erst in den folgenden Tagen und Wochen tritt die ungeahnte Dimension des Falls ans Licht. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host des Podcasts und befinde mich heute in Klagenfurt, wo ich erstmals meine Kollegin Bettina Friedl begrüßen darf. Grüß dich.
Ja, hallo.
Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte einfach mal selbst kurz vorstellen?
Ja, gern. Also mein Name ist Bettina Friedl, ich bin die Leiterin der Regionalredaktion in Lavantal und Völkermarkt. Ich arbeite seit 22 Jahren für die kleine Zeitung, also mittlerweile mein halbes Leben schon.
Ja, das Lavantal, da fahre ich jedes Mal durch, wenn ich hier nach Klagenfurt komme, wo wir uns heute treffen. Erzähl mal ein wenig von deinen Regionen. Was sind da gerade so die großen Themen, die euch bewegen in der Region?
Zurzeit bestimmt die Choralmbahn, die jetzt am 14. Dezember in Vollbetrieb geht, wo ja auch das Lavantal dann aufgewertet werden soll durch den Halt in St. Paul und in Künstdorf.
Ja, riesiges Thema auch bei uns in Graz und in Klagenfurt und sowieso. Wenn dieser Podcast dann erscheint, dann ist die wahrscheinlich schon in Betrieb. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns hier in Klagenfurt treffen, kommen wir vielleicht schon beide mit der neuen Choralmbahn.
Ja, vielleicht, ja.
Ja. Aber zu unserem Fall. Du hast damals für die kleine Zeitung exklusiv darüber berichtet zuerst. Und es ging um einen jungen Mann, der sich das Vertrauen seiner minderjährigen Opfer erschlichen hat, um sie dann sexuell zu missbrauchen. Das war in diesem Jahr im Mai, also das ist noch nicht so lange her. Doch es hat alles schon viel früher begonnen.
Genau, also im Mai hat mir die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass ermittelt wird gegen einen Lavantaler oder Lofenthaler, wie wir sagen. Und obwohl er damals im Jänner schon geständig war, ist er monatelang noch auf freiem Fuß gewesen. Also er hat monatelang weiter Kinder und Jugendliche missbrauchen und seine Perversionen ausleben können. Und erst als die kleine Zeitung den Fall dann publik gemacht hat, ist er am Tag dann auch verhaftet worden.
Und wie sind diese Ermittlungen zuerst überhaupt ins Rollen gekommen und was war da zunächst bekannt und was waren auch vielleicht, falls du das auch weißt, was waren die Gründe dafür, dass er zuerst nicht festgenommen worden ist?
Also ausgegangen ist das von einem Vorfall am Trainingsgelände von einem Fußballplatz in St. André. Da hat dann ein Elternteil Anzeige am Posten in St. Paul erstattet und im Zuge der Einvernahme sind dann eben weitere Nummern weiterer Opfer gefallen und die Polizei dann kontaktiert hat. So ist der Skandal dann immer größer und größer geworden. Und warum der Beschuldigte nicht früher verhaftet worden ist, darauf haben wir eigentlich nie eine Antwort bekommen. Da wird der Ball hin und her geschoben.
Aber wie kann es sein, dass der Arbeitgeber, das war ein Sportverein, nichts von diesen Ermittlungen damals mitbekommen hat? Das haben ja Polizei und Staatsanwaltschaft waren ja da bereits eingeschaltet. Mhm,
genau, ja. Also aus Datenschutzgründen hat der Arbeitgeber weder informiert noch gewarnt werden dürfen. Das hat damals zu einem riesen medialen Aufschrei gesorgt, weil dass der Datenschutz wichtiger ist als der Opferschutz bzw. Kinderschutz, das ist einfach nur verantwortungslos gegenüber den Schwächsten unserer Gesellschaft, gegenüber unseren Kindern.
Ja, erinnert auch an die Diskussion rund um den Amokschützen in Graz. In diesem Jahr im Juni war das, da war es ja auch so, dass beim Bundesheer wegen der Stellung bekannt war, dass der psychische Probleme hat, aber eben diese Information dann nicht an die Behörden bezüglich der Waffenbesitzkarte oder der Waffenerlaubnis weitergegeben worden sind. Also hier vielleicht eine Parallele, aber jetzt zum Fall wieder. Der nahm ja in ganz kurzer Zeit immer größere Ausmaße an. Es war dann bald von Dutzenden Opfern die Rede. Wie haben sich die Ermittlungen da gestaltet?
Ja, also die Staatsanwaltschaft hat gesagt, es hat allein schon Monate gedauert, bis sie das ganze beschlagnahmte Material aus der Hausdurchsuchung gesichtet haben. Die ganzen Nachrichten, die Fotos, die Videos. Und natürlich haben auch die Befragungen der Opfer ja Zeit in Anspruch genommen und die haben mir dann wieder weitere Namen genannt, die dann kontaktiert worden sind. Die Kinder und Jugendlichen, die waren alle so zwischen 12 und 15 Jahre alt. Und natürlich auch dann durch die Medienberichte haben sich weitere Betroffene getraut, dass sie Anzeige erstatten und so ist der Opferkreis eigentlich immer größer und größer geworden.
Mhm. Du hast dann diesen Verein für den dieser damals noch verdächtige kurze Zeit oder länger tätig war, das weiß ich jetzt nicht, den Verein konfrontiert mit diesen Nachrichten. Wie hat man dort darauf reagiert?
Also ich habe den Vorstand angerufen und die waren schockiert und haben es nicht glauben können. Und natürlich haben sie den Beschuldigten gekannt, nachdem er ein Jahr ungefähr für sie gearbeitet hat. Sie haben ihn damals ziemlich zeitgleich mit den Ermittlungsanfängen und der Hausdurchsuchung gekündigt, und aber aus einem anderen Grund, wie der Verein betont, nämlich weil immer wieder Sachen gefällt haben, Trikots, Fußbälle und so weiter. Und inzwischen weiß man ja, wofür er die gebraucht hat.
Ja, genau darauf kommen wir jetzt zu sprechen, nämlich zu den Methoden des Täters, ohne jetzt da ins Detail seiner Taten zu gehen. Wie ist er vorgegangen und ja, wie hat er sich da seine Opfer gesucht und sich das Vertrauen erschlichen?
Also bei der Gerichtsverhandlung hat er ausgesagt, dass er die Jugendlichen am Fußballplatz kennengelernt hat. Da haben sie dann eben Nummern ausgetauscht. Dann ist ihm ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Dann hat er Gegenleistungen gefordert, Fotos, Videos. Und dafür hat er seinen Geld gezahlt oder eben Geschenke gemacht, zum Beispiel ein Fußballtrikot, was ja sehr begehrt ist bei den Kindern und Jugendlichen. Und die Mutter von einem Opfer hat mir erzählt, dass die Kinder dann auch noch gegenseitig Werbung für den gemacht haben. Die haben gesagt, du schau, wenn du das und das machst, dann kannst du was dazu verdienen. Und der hat eben 20 Euro für ein Foto gezahlt, 120 Euro soll es für ein persönliches Treffen gegeben haben und 500 Euro für Übernachtung. Und die Kinder und Jugendlichen haben sich damit ihr Taschengeld aufgebessert und sich im Nachhinein natürlich auch dafür geschämt. Und wahrscheinlich ist der Skandal wohl auch deshalb so lange unentdeckt geblieben, weil die Kinder und Jugendlichen sich ja nicht stolz drauf waren, dass sie sich darauf eingelassen haben.
Ja, und vielleicht in ihrem eigenen Verständnis von Recht der Ansicht waren, dass sie ja dafür entlohnt worden seien und jetzt quasi da keinen Anspruch mehr hätten, das im Nachhinein irgendwie noch zur Anzeige zu bringen. Oder ja, Jugendlichen fehlt ja hier oft das Bewusstsein, dass es hier sich um ein sehr, sehr großes Unrecht handelt, oder?
Genau, ja, wird sicher auch mitgespielt haben.
Für Aufsehen sorgte schließlich auch die politische Debatte um den Bericht einer Mutter in der kleinen Zeitung. Du hast damals mit dieser Mutter geredet. Was hat sie da erzählt? Was hat das mit dieser Debatte dann auch auf sich?
Genau. Also diese Mutter hat mir eben erzählt, wie sie draufgekommen ist, dass ihr Kind Kontakt mit so einem Perversen hat, weil sie hat gemerkt, dass er statt 50 Euro Taschengeld hat er plötzlich 250 Euro gehabt, und sie hat ihn eben gezwungen zu sagen, woher er das hat. Und sie hat dann, nachdem er das alles erzählt hat, sich das Handy durchgeschaut und sie hat mir gesagt, all die Nachrichten, die Bilder und die Videos, die sind viel kranker, als man es sich überhaupt vorstellen kann. Und der Beschuldigte, der hat ja seine Opfer dafür bezahlt, dass sie ihm Nacktfoto schicken oder Videos. Da hat er ihnen dann perverse Anleitungen gegeben, was sie tun sollen. Und die Kinder haben halt dann irgendwann von sich aus mehr verlangt. Nicht mehr 20 Euro pro Foto, sondern 30 Euro oder 50 Euro. Und diese Mutter hat eben kritisiert, nicht nur, dass ihr Kind über 4 Stunden lang von der Polizei verhört worden ist, sondern auch quasi auch als Erpresser hingestellt worden sein soll, weil er mehr Geld verlangt hat. Und ihrem Sohn soll eben gesagt worden sein, er kann froh sein, dass er noch strafunmündig ist mit seinem Alter. Und rauskommen ist bei diesen Anschuldigungen allerdings nichts. Die Polizei bestreitet diese Verhörmethoden und somit steht Aussage gegen Aussage.
Vor wenigen Wochen hat dann der Prozess stattgefunden. Du warst dabei. Erzähl mal bitte, wie die Stimmung da war.
Ja, also im Gerichtssaal sind eben seine Eltern gesessen, also die Eltern von Beschuldigten, auch Eltern von Opfern und auch Psychologen vom Kinderschutzzentrum. Der Beschuldigte ist in Handschellen eingeführt worden, er hat total ruhig gewirkt, auch als die ganzen grauslichen Anschuldigungen, wie man sagen muss, vorgelesen worden sind, er ist total ruhig geblieben, er hat alles zugegeben, er hat nichts abgestritten, und zum Glück, weil er geständig war, haben sie im Gerichtssaal auf das Abspülen von Videos und auf das Zeigen von diesen perversen Fotos eben verzichtet. Und zum Schluss hat er dann gesagt, es tut ihm von ganzem Herzen leid, er braucht eine Therapie.
Vor Gericht erfuhr man auch noch einiges über die Biografie des Täters, und er versuchte nicht, seine Taten zu rechtfertigen, aber wenn man deine Berichte liest, dann klingt es so, als wollte er zumindest oder als wäre er bemüht, irgendwie eine Erklärung zu liefern. Hat er da einen Einblick in sein Innenleben gegeben?
Genau, ja. Also er hat gesagt, er hat schon vor Jahren gemerkt, dass er mehr auf Burschen steht als auf Mädchen und dass er mit niemandem drüber reden hat können. Und ein Primar, der auch gut oft über seine Zurechnungsfähigkeit erstellt hat, der hat eben im Gerichtssaal gesagt, dass er eine schwerwiegende psychische Erkrankung hat, im speziellen Pädophilie und ausgeprägten Fetischismus. Und dass es eigentlich total selten ist, dass ein Pädophiler so offen über seinen Wrong redet und dass der Beschuldigte dann richtig erleichtert war, dass er endlich mit jemandem reden hat können. Und der Psychiater hat auch gesagt, er hat da extrem Angst gehabt vor der Reaktion von seinem Papa und inzwischen soll es da Aussprache mit den Eltern gegeben haben.
Ja, ist wirklich schwer vorstellbar aus Sicht seiner Eltern oder seines Vaters jetzt ein Gespräch oder ein Geständnis seines Kindes ja, dieser Art entgegenzunehmen und wie man darauf reagiert. Also ist wirklich nur sehr schwer auszumalen. Aber wie ging dann der Prozess aus? Ist ihm das Geständnis dann wahrscheinlich mildernd angerechnet worden?
Genau, ja. Also er ist zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt worden, wobei er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden ist. In solchen Zentren werden psychisch Kranke behandelt, die was straffällig geworden sind, weil der Psychiater hat auch gesagt, dass er mit Sicherheit wieder Kinder missbrauchen wird, wenn er nicht therapiert wird. Und gedroht haben ihm sogar bis zu 15 Jahre Haft. Und der Richter hat nach einer Urteilsverkündung gesagt, dass eben strafmildernd berücksichtigt worden ist, dass er einerseits gleich geständig war und andererseits, dass er unbescholten war.
Mhm. Zur Ergänzung noch, forensisch-therapeutisches Zentrum, das ist das, was man früher Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher genannt hat. Inzwischen heißt das nach einer Strafrechtsreform anders, eben forensisch-therapeutisches Zentrum. Und das Besondere daran ist, dass man auch nach Verbüßen der Haftzeit noch drinnen behalten werden kann, wenn die Gutachter sagen, dass man noch immer eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt.
Ja, und genau im umgekehrten Fall, wenn man früher fertig therapiert ist, wenn man das Attest kriegt, dann wandert man in Haft, um die restliche Strafe abzusitzen, und da hat dann sein Anwalt schon gesagt, da gibt es ja mittlerweile auch schon die Möglichkeit einer Fußfessel, um den Rest der Strafe zu verbüßen.
Ja. Wie ist das in der Öffentlichkeit aufgenommen worden? Weil es waren ja jetzt doch, wir reden hier von Dutzenden Missbrauchsfällen und dann einer einstelligen Anzahl an Jahren an Haft. Hat es da Diskussionen darüber gegeben?
Also einerseits finden viele die Strafe sehr hoch, aber auch wichtig, um ein Zeichen zu setzen, dass einfach nicht weggeschaut wird. Weil ich habe damals nach den ersten Berichten so viele Rückmeldungen gekriegt, dass gerade auf Sportplätzen bei Sportvereinen so viel im Dunkeln liegt.
Was weiß man denn, wie es den Opfern heute geht, Monate danach?
Also 2 der Opfer sind durch einen privaten Anwalt vor Gericht vertreten worden und die haben ein Schmerzensgeld zugesprochen gekriegt. Der eine 1.000 Euro, der andere 8.000 Euro. Und eben in dem zweiten Fall ist es um schweren sexuellen Missbrauch gegangen. Da soll der Bursche so sehr darunter leiden, dass er angefangen hat, sich selber zu verletzen. Und laut Psychiater leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung wie Gereiztheit, Auffälligkeiten in der Schule, ein Abfall der schulischen Leistungen, Schlafprobleme, verstärktes Rückzugsverhalten. Und dieser Bursche ist seither in Therapie und wird da noch sehr lange Zeit in Therapie bleiben müssen.
Also in den Berichten, nachdem das alles ins Rollen gekommen ist, war dann bald einmal von Dutzenden Opfern die Rede. Wie viele waren es dann letztendlich vor Gericht? Wie viele waren da in der Anklage?
Also am Anfang hat es eben mehr ausgeschaut. Es war dann aber, dass zum Beispiel auf ein Opfer sind dann gleich 2, 3 Delikte zugefallen. Das hat es nachher wieder verringert. Und also zum Schluss hat es über 20 Opfer gegeben. Und in der Anklage bei Gericht waren dann aber nur 11 Opfer gelistet, weil der Lofenthaler eben auch einen Test gehabt hat, dass er psychisch krank ist, ist er zu einer Teileinstellung der Delikte gekommen. Da ist dann eben gesagt worden, alles, was unter 1 Jahr Freiheitsstrafe ist, wird nicht zugelassen, und dann waren eben nur diese schwerer bestraften Delikte Teil der Anklage.
Ja, wir haben jetzt schon darüber geredet, in diesem Fall scheint es so, dass der Täter wirklich versucht hat, gegen seine unter Anführungszeichen Neigung anzukämpfen, bevor er sie zigfach in die Tat umsetzte, zumindest wenn man dem glaubt, was er vor Gericht zu Protokoll gegeben hat. Gibt es für Menschen wie ihn hier Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, Therapie zu bekommen, wenn man eben das erkennt und aus eigenem Antrieb aber verhindern möchte?
Gibt es ja. Und auch bevor das Ganze losgegangen ist mit den Anzeigen und der Hausdurchsuchung, war der Beschuldigte viermal von sich aus bei einer Therapeutin, weil er gewusst hat, dass er gestört ist und Hilfe braucht. Das hat er selber so gesagt vor Gericht. Er hat gesagt, er hat so einen Drang verspürt, gegen den er einfach nicht angekommen ist. Und nach 4 Wochen in U-Haft ist er eben auf die Psychiatrie im Klinikum Klagenfurt überstellt worden, wo eben mit einer Therapie angefangen worden ist. Der Psychiater bei der Verhandlung hat gesagt, dort hat man schon die ersten Fortschritte gesehen. Und nach 2 Monaten auf der Psychiatrie ist er aber wieder in die Justizanstalt gekommen, wo er dann keine Therapie mehr gekriegt hat, wie er vor Gericht gesagt hat. Und dort hat er noch 3 Monate auf seinen Prozess warten müssen. Und ich habe dann nachgefragt, wie das sein kann, dass dieser Beschuldigte dann wieder zurück in die Justizanstalt muss und nicht auf der Psychiatrie bleiben darf. Und da ist mir dann gesagt worden, es gibt ein neues Gesetz, dass nur unzurechnungsfähige Beschuldigte bis zum Prozess auf der Psychiatrie bleiben dürfen. Aber der junge Loffenthaler ist zurechnungsfähig und wenn es ein Kapazitätenproblem gibt, dann geht es eben wieder zurück in die Justizanstalt.
Im Nachhinein kann man solche Sachen immer irgendwie besser bewerten natürlich. Aber kannst du sagen, was passieren hätte müssen oder können, damit es nicht zu diesen Verbrechen kommt?
Ja, schwer zu sagen, aber auf alle Fälle, er hätte viel früher in U-Haft gesteckt werden müssen. Immerhin war er ja nach der Hausdurchsuchung im Jänner schon vollgeständig und aber weiterhin monatelang auf freien Fuß und hat Kinder und Jugendliche weiterhin missbraucht. Und das beweisen allein schon die angezeigten Vorfälle, die bis in März einreichen.
Bettina Friedl, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Delikt-Podcast über diesen sehr schwierigen Fall zu berichten, der sich erst im Mai dieses Jahres zugetragen hat. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören bei Delikt. Falls ihr Fragen habt an mich oder sonst irgendwelche Fragen zum Podcast, ihr könnt mir jederzeit schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte ich euch eine Bewertung zu hinterlassen auf Spotify, Apple Podcasts oder eine Rezension, was auch immer. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Delikt. Danke, Bettina.